Im Dezember 1971 besuchten zwei Journalisten des Südwestfunks den Rechtsphilosophen und Staatsrechtler Karl Schmidt in Plettenberg.
Ein früher Winternachmittag im Sauerland. Ein Taxi kommt langsam die Waldstraße entlang gefahren und stoppt. Fürsorglich öffnet der Fahrer die Tür und erkundigt sich, ob er den Herrn Professor wohl ein Stück mitnehmen könne. Den Herrn Professor kennt jedermann in dieser Gegend. Das ist Karl Schmidt, Staats- und Verfassungsrechtler, bis heute umstritten, verfemt und hoch gelobt.
Geboren wurde er am 11. Juli 1888 in Plettenberg, dem märkischen Teil des Sauerlandes. Schmidt stammte aus einer kleinbürgerlichen katholischen Familie. Er besuchte ein katholisches Gymnasium und studierte anschließend in Berlin, München und Straßburg, wo er 1910 in der Rechtswissenschaft promovierte. Mit seiner Habilitationsschrift »Der Wert des Staates und die Bedeutung des Einzelnen« machte er sich unter Staatsrechtlern einen Namen. Schmidt galt als sprachmächtiger und schillernder Formulierungskünstler. In seiner Münchner Zeit hatte er zur Schwabinger Bohem gehört und Kontakte zu Künstlerkreisen gehabt. Er war zum Beispiel mit dem Dadaisten Hugo Ball, mit dem Schriftsteller Ernst Jünger und mit Konrad Weiß, dem Dichter des politischen Katholizismus, befreundet.
Während der Weimarer Republik wurde dann deutlich, dass der Staatsrechtler Schmidt kein Freund der liberalen Demokratie war. 1927 erschien in Berlin sein Buch »Der Begriff des Politischen«. Darin stellte er sein politisches Konzept der Freund- und Feind-Unterscheidung vor.
Die spezifisch politische Unterscheidung, auf welche sich die politischen Handlungen und Motive zurückführen lassen, ist die Unterscheidung von Freund und Feind. Diese Unterscheidung hat den Sinn, den äußersten Intensitätsgrad einer Verbindung oder Trennung zu bezeichnen. Der politische Feind braucht nicht moralisch böse. Er braucht nicht ästhetisch hässlich zu sein. Er muss nicht als wirtschaftlicher Konkurrent auftreten und es kann vielleicht sogar vorteilhaft scheinen, mit ihm Geschäfte zu machen. Aber er ist eben der andere und es genügt, dass er in einem besonders intensiven Sinne existenziell etwas anderes und Fremdes ist, sodass im extremen Fall Konflikte mit ihm möglich sind.
Mit seiner Freund- und Feindunterscheidung ging es ihm nicht um irgendwelche Metaphern. Schmidt will durchaus beim Wort genommen werden.
Denn es ging ihm um die ganz reale Möglichkeit der offenen Feindschaft. Zu relativieren gäbe es da nichts, das ließ Schmidt seine Leser wissen. Er warf dem politischen Liberalismus vor, dass der sich hinter Euphemismen verstecke und so tue, als gehöre ein Freund-Feind-Denken der Vergangenheit an.
Ob man es für verwerflich hält oder nicht, dass die Völker sich immer noch nach Freund und Feind gruppieren, oder ob es vielleicht richtig ist, aus erzieherischen Gründen zu fingieren, dass es überhaupt keine Feinde mehr gibt, das kommt hier nicht in Betracht. In einer restlos moralisierten und ethisierten Welt gibt es vielleicht nur noch Diskussionsgegner. Im Bereich des Ökonomischen nur noch Konkurrenten.
Der Schriftsteller und Freund Ernst Jünger, mit dem Schmidt in einem lebenslangen Kontakt stand, gehörte zu den Ersten, die die Bedeutung dieser Schrift erkannten. In einem Brief an ihn schreibt Jünger:
Ihnen ist da eine besondere kriegstechnische Erfindung gelungen. Eine Mine, die lautlos explodiert.
Dolf Sternberger, der Nestor der deutschen Politikwissenschaft, hingegen bedauerte, dass Schmidt bei seiner Freund- und Feindunterscheidung keine Zwischentöne zulasse. Denn im Grunde verleihe er von vornherein jeder Auseinandersetzung einen tödlichen Ernst.
Als politischer Publizist war Karl Schmidt bereits seit 1922 bekannt geworden. Damals hatte er sein bis heute bekanntestes Werk »Die politische Theologie, vier Kapitel zur Lehre von der Souveränität« veröffentlicht. Der erste Satz dieses Essays wurde schnell zu einer stehenden Wendung.
Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet.
Schmidt geht dabei von folgender These aus.
Alle prägnanten Begriffe der modernen Staatslehre sind säkularisierte theologische Begriffe. Nicht nur ihrer historischen Entwicklung nach, weil sie aus der Theologie auf die Staatslehre übertragen wurden, indem zum Beispiel der allmächtige Gott zum omnipotenten Gesetzgeber wurde, sondern auch in ihrer systemischen Struktur, deren Erkenntnis notwendig ist für eine soziologische Betrachtung der Begriffe. Der Ausnahmezustand, hat für die Jurisprudenz eine analoge Bedeutung wie das Wunder für die Theologie. Erst in dem Bewusstsein solcher analoger Stellung lässt sich die Entwicklung erkennen, welche die staatsphilosophischen Ideen in den letzten Jahrhunderten genommen haben.
Und in diesen vergangenen Jahrhunderten gab es einige Personen, die ihm mit ihrem Denken besonders nahe standen. Das waren Niccolò Machiavelli in der Renaissance und der englische Aufklärer Thomas Hobbes. An beiden Autoren schätzt Carl Schmitt den unerschütterlichen Glauben an das Schlechte im Menschen.
Einen weiteren Geistesverwandten, doch längst nicht so populär wie die beiden anderen Klassiker, fand Schmitt im Spanier Juan Donoso Cortés, einem spanischen Diplomaten und Politiker der katholischen Restauration aus dem 19. Jahrhundert.
Das Weltbild von Donoso Cortés ist zutiefst katholisch geprägt. Theologie ist deshalb für ihn immer schon die notwendige Grundlage der Politik.
Jede große politische Frage schließt stets auch eine große religiöse Frage in sich ein.
Nach Cortés' Vorstellung ist seit der Französischen Revolution an die Stelle der christlichen Trinität die Gewaltenteilung getreten. Außerdem ist die Sündhaftigkeit des Menschen in Vergessenheit geraten. Man traut nun dem Menschen zu, sich selbst im Diesseits erlösen zu können.
Die Negation der Sünde kann schließlich nur den Nihilismus zur Folge haben, auf den sich die moderne Welt unweigerlich zubewegt. Die Reformation hat das Zeitalter der Revolutionen eingeleitet, und der Versuch, das Paradies auf Erden errichten zu wollen, wird letztlich aus der Welt eine Hölle machen.
Donoso Cortés verachtet jede Form des religiösen und politischen Liberalismus als bitteres Erbe der Aufklärung. Vor allem die Meinungs- und Pressefreiheit ist für ihn ein sicheres Zeichen des kulturellen und politischen Niedergangs Europas.
Die liberale Ideologie der Diskussion übersieht, dass jedes Gespräch ein Fundament voraussetzt, das nicht zur Diskussion stehen darf. Ansonsten ist es ein fruchtloses Geschwätz.
Voller Verachtung für die liberale Diskussionskultur, die er als größte Gefahr für jedes Staatswesen ansieht, notiert Cortés 1849:
Die Diskussion ist die Visitenkarte, mit der der Tod reist, wenn er unerkannt bleiben will.
Cortés stellt dem aus seiner Sicht unnützen Geschwätz der liberalen Politik die Diktatur gegenüber.
Um die Diktatur des Dolches, also des Pöbels, der keine Werte mehr anerkennt, aufzuhalten, ist eine Diktatur des Säbels notwendig, in der sich die Opposition zusammenschließt.
In der Mitte des 19. Jahrhunderts fanden Schriften von Donoso Cortés in Europa eine große Verbreitung. Er wurde zum Vordenker der modernen Diktaturen in Europa und Lateinamerika.
Carl Schmitt fühlte bei der Lektüre von Cortés' Schriften eine tiefe Geistesverwandtschaft. Cortés lieferte ihm wertvolle Ideen für sein eigenes politisch-theologisches Denken. Besonders die Vorstellung von einem starken, autoritären Staat gefiel Schmitt. Und er teilte auch Cortés' Ansicht, dass ein diskutierendes Bürgertum einen Staat zugrunde richtet.
Eine Klasse, die alle politische Aktivität ins Reden verlegt, in Presse und Parlament, ist einer Zeit sozialer Kämpfe nicht gewachsen. Wie der Liberalismus in jeder politischen Einzelheit diskutiert, so möchte er auch die metaphysische Wahrheit in der Diskussion auflösen. Sein Wesen ist das Verhandeln, abwartende Halbheit, mit der Hoffnung, die Auseinandersetzung könnte in eine parlamentarische Debatte verwandelt werden und ließe sich durch eine ewige Diskussion suspendieren. Darum verachtet Cortés die Liberalen, während er den atheistisch-anarchischen Sozialismus als seinen Todfeind respektiert und ihm eine diabolische Größe gibt.
Wie Donoso Cortés tat Schmitt also die Legitimationswege im Parlament als reine Nebensache ab.
Carl Schmitt hielt die parlamentarische Demokratie für eine untaugliche Staatsform. Und obwohl er schon zu Beginn der 30er Jahre für eine Präsidialdiktatur eintrat, stand er den Nationalsozialisten anfangs skeptisch gegenüber.
Doch mit der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten verschwand Schmitts Reserviertheit. Nun ergriff ihn der Ehrgeiz, unter den neuen Machthabern eine herausragende Rolle zu spielen.
Am 1. Mai 1933 trat Schmidt in die NSDAP ein. Die Nationalsozialisten ernannten ihn zum preußischen Staatsrat. Ein Ehrentitel, den Schmidt sehr gerne annahm. Als Jurist arbeitete er an prägenden Gesetzen wie dem Reichsstatthaltergesetz mit.
1934 bekam der Staatsrechtler Karl Schmidt dann von den Nationalsozialisten die Gelegenheit, seine These von der Ausübung staatlicher Souveränität anhand der Praxis zu überprüfen. Den neuen Machthaber hatten etwa 200 Personen, die sie als potenziell gefährlich eingestuft hatten, ermorden lassen. Unter ihnen befanden sich zum Beispiel auch der Stabschef der SA, Ernst Röhm, und der ehemalige Reichskanzler Kurt von Schleicher, den Schmidt während der Weimarer Republik juristisch beraten hatte.
Der Machttheoretiker Schmidt legitimierte nun diese Morde in einem Aufsatz, der am 1. August 1934 in der Deutschen Juristenzeitung veröffentlicht wurde.
Der Führer schützt das Recht vor dem schlimmsten Missbrauch, wenn er im Augenblick der Gefahr Kraft seines Führertums als oberster Gerichtsherr unmittelbar Recht schafft. Der wahre Führer ist immer auch Richter.
Schmidt stellte sich damit ganz in den Dienst des Führers. Vermutlich nahm er an, so viel Einfluss zu bekommen, dass er Hitler irgendwann einmal beeinflussen könne. Doch das erwies sich schnell als Illusion, denn Hitler und Schmidt sind sich kein einziges Mal persönlich begegnet.
Die Nationalsozialisten gingen schon ab 1936 immer mehr auf Distanz zu Schmidt. Dabei hatte er sich nicht etwa durch Kritik unbeliebt gemacht. Vielmehr hatte man wohl in der NSDAP erkannt, dass ein politischer Intellektueller wie Schmidt auch unbequem werden könnte. In der SS-Zeitschrift »Das Schwarze Korps« wurde ihm nun sein katholisches Denken vorgeworfen.
Dabei hatte man wohl besonders die Schrift »Römischer Katholizismus und politische Form« im Blick, in der er geschrieben hatte:
»Es gibt einen antirömischen Affekt. Aus ihm nährt sich jeder Kampf gegen den Papismus, Jesuitismus und Klerikalismus, der einige Jahrhunderte europäischer Geschichte bewegt hat, mit einem riesenhaften Aufgebot von religiösen und politischen Energien. Nicht nur fanatische Sektierer, ganze Generationen frommer Protestanten und griechisch-orthodoxer Christen haben in Rom den Antichrist gesehen oder das babylonische Weib der Apokalypse.«
Diese Einstellung konnte bei den Herausgebern der SS-Zeitung keinen Beifall finden. Schließlich kamen nun auch seine Verbindungen zu Juden zur Sprache. Dabei hat Schmidt aus seinem Antisemitismus nie ein Geheimnis gemacht. Er hatte sogar in einem Aufsatz ausdrücklich gegen das Judentum in der Rechtswissenschaft polemisiert.
»Was der Führer über die jüdische Dialektik gesagt hat, müssen wir uns selbst und unseren Studenten immer wieder einprägen, um der großen Gefahr immer neuer Tarnungen zu entgehen. Mit einem nur gefühlsmäßigen Antisemitismus ist es nicht getan. Es bedarf einer erkenntnismäßig begründeten Sicherheit.«
Trotz dieser eindeutigen Stellungnahmen für den Führer und seine Politik spielte Karl Schmidt in der NSDAP bald keine Rolle mehr. Aber er bleibt preußischer Staatsrat. Dieser Titel erspart ihm weitere Unannehmlichkeiten.
1945, wenige Monate nach Kriegsende, wurde Schmidt von den Amerikanern interniert. Von März bis Mai saß er als potenzieller Angeklagter während der Nürnberger Prozesse in Einzelhaft. Zur Anklage kam es nicht, weil eine Straftat im juristischen Sinne nicht festgestellt werden konnte.
Ende 1945 wurde er ohne jegliche Versorgungsansprüche aus dem Staatsdienst entlassen. Später erstritt er sich zwar eine Rente, aber im Gegensatz zu anderen NS-Rechtstheoretikern wurde er nie rehabilitiert, weil er sich nicht von seinem Wirken in der NS-Zeit distanzierte. In sein Tagebuch trug Karl Schmidt 1949 ein:
»Warum lassen Sie sich nicht entnazifizieren? Erstens, weil ich mich nicht gern vereinnahmen lasse. Und zweitens, weil Widerstand durch Mitarbeit eine Nazi-Methode, aber nicht nach meinem Geschmack ist.«
Karl Schmidt zog sich in seine Heimat zurück, nach Plettenberg im Sauerland. Aber damit war er nicht aus der Welt. Mit der Zeit fanden sich immer mehr Leute ein, die sich seiner Schriften aus der Vorkriegszeit erinnerten. Sogar ein Bundeskanzler, Kurt Georg Kiesinger, kam ins Sauerland, um mit ihm über den französischen Publizisten Tocqueville zu diskutieren.
Selbst einflussreiche Journalisten der Bonner Republik suchten den Austausch mit Schmidt. Darunter auch Rudolf Augstein, der Spiegel-Herausgeber. Eine Spiegelausgabe war wegen Enthüllungen aus dem Geheimdienstmilieu auf Drängen des Bundeskanzlers Konrad Adenauer beschlagnahmt worden. Augstein beriet mit Schmidt über die Erfolgsaussichten einer Verfassungsbeschwerde.
Karl Schmidt empfing in seinem Haus unter anderem den Publizisten Johannes Groß, den französischen Philosophen Alexandre Kojève und den jüdischen Religionsphilosophen Jakob Taubes.
Besonders intensiv war damals der Austausch mit einem jungen Juristen, der später Rechtsphilosoph und Verfassungsrichter in Karlsruhe wurde, Ernst Wolfgang Böckenförde.
Am Anfang stand die Verfassungslehre, ja, die habe ich gelesen, dieses Buch von ihm. Das hat mich schon fasziniert. Er lebt ja in Plettenberg und da haben wir dann, mein Bruder und ich, ihm geschrieben, ob wir ihn mal besuchen dürften, nicht? Und da kriegten wir eine freundliche Antwort und dann haben wir ihn besucht.
Es wurden viele Besuche. Dass Schmidt kein Verfechter des liberalen Rechtsstaates war, störte Böckenförde nicht. Die Auseinandersetzung war in gewisser Weise auch eine Abgrenzung.
Ich habe ihn nicht voll rezipiert. Ich habe geguckt, also was hat mich überzeugt, was kann ich akzeptieren, ja, und was nicht. Und habe deshalb würde ich sagen, Meisterschüler, nein, da gibt es zum Beispiel eine scharfe Kritik des Parlamentarismus, nicht, oder auch der Demokratie oder so, nicht. Das habe ich nicht übernommen und weitergetragen.
1963 veröffentlichte Karl Schmidt seine Schrift »Theorie der Partisanen«. Darin sah er schon damals voraus, dass der Krieg zweier Armeen gegeneinander zunehmend der Vergangenheit angehören werde. Er betrachtete die Partisanen als die Krieger der Zukunft. In der kleinen Schrift nahm er auch seinen Begriff des Politischen, die Unterscheidung von Freund und Feind, wieder auf. Ein Partisanenkrieg ist für Schmidt der Inbegriff totaler Feindschaft.
Der Partisan wird zum wahren Helden des Krieges. Er vollstreckt das Todesurteil gegen den Verbrecher und riskiert seinerseits, als Verbrecher oder Schädling behandelt zu werden.
Daraus zieht Schmidt das Fazit, dass man Partisanen am besten auf Partisanenart bekämpft. Der Politikwissenschaftler Herfried Münkler hält die Theorie der Partisanen für eine der bedeutendsten Schriften Karl Schmidts.
Also analytisch zu verstehen, was eigentlich ein Partisan ist, mit den Kriterien, die Schmidt da entwickelt hat, und das Ganze dann weiterzudenken in Hinsicht auf den Terroristen, das ist im Prinzip eine große intellektuelle Herausforderung, weil sozusagen Schmidt die Bedingungen am schärfsten definiert hat.
Nicht nur Militärstrategen und Politikwissenschaftler beschäftigten sich mit dem Werk Karl Schmidts. Auch die Vertreter der Frankfurter Schule, wie Theodor W. Adorno, setzten sich mit ihrem politischen Antipoden auseinander.
Und als der anfangs stark von Schmidt beeinflusste Historiker Reinhard Koselleck seine vielbeachtete Dissertation »Kritik und Krise« vorlegte, bemerkte der Philosoph Jürgen Habermas in einer Rezension, dass man nun auch wisse, wie Karl Schmidt die Lage beurteile.
In Frankreich wurde Schmidt vor allem von dem Philosophen Jacques Derrida rezipiert. Und die Arbeiten des deutsch-amerikanischen Philosophen Leo Strauss machten Schmidts politische Ideen sogar unter Politikern des radikalen Flügels der US-Republikaner bekannt.
Als Katholik war und blieb Schmidt stets von der Ablehnung einer totalen Verweltlichung geprägt.
Sie wissen alles und glauben nichts. Sie interessieren sich für alles und begeistern sich für nichts. Sie wollen den Himmel auf der Erde, den Himmel als Ergebnis von Handel und Industrie, der tatsächlich hier auf Erden liegen soll, in Berlin, Paris oder New York. Einen Himmel mit Badeeinrichtungen, Automobilen und Clubsesseln, dessen heiliges Buch der Fahrplan wäre.
Karl Schmidt, ein Denker der Extreme, ist 1985 im Alter von 96 Jahren in seinem Heimatort Plettenberg gestorben. Die internationale Rezeption seines Werkes